Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute mit Jan Ehlert. Im September 2016 wählte der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker deutliche Worte. In seinem Bericht zur Lage der Union sagte er, die EU sei nicht in Topform, um dann noch verschärft hinzuzufügen, man könne sogar von einer existenziellen Krise sprechen. Den Aussagen Junckers vorausgegangen waren unter anderem der Brexit, also die Entscheidung der Briten, aus der EU auszutreten, aber auch das Erstarken nationalistischer Kräfte in vielen Mitgliedstaaten der EU, ganz besonders in Ungarn und in Polen. Droht die EU also zu zerbrechen und mit ihr vielleicht auch der Westen? Dieser Frage hat sich der Historiker Heinrich August Winkler gewidmet, nicht zum ersten Mal, nun aber noch einmal ganz speziell in seinem neuen Buch, das nämlich genau diesen Titel trägt, Zerbricht der Westen, über die gegenwärtige Krise in Europa und Amerika. Darüber wollen wir in der kommenden Stunde sprechen. Herr Winkler, herzlich willkommen hier im Studio.
Ich danke Ihnen, Herr Ehlert.
Und gleich zunächst die Frage, die wir klären sollten, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über den Westen reden? Wir sprechen so oft davon, aber was verbirgt sich dahinter?
Wenn wir vom Westen sprechen, meinen wir, als Historiker zumindest, das Europa der Westkirche, das lateinische Europa, das okzidentale Europa, das seit dem hohen Mittelalter einen Prozess fortschreitender Gewaltenteilungen durchlaufen hat, auch einige Emanzipationsprozesse, die es nur hier gab. Ich denke an die Reformation und die spezifisch europäische Aufklärung. Die Trennung von geistlicher und weltlicher Gewalt ist ein Grunddatum der europäischen Geschichte, das oft übersehen wird. Das ist die Keimzelle der Freiheitstradition des Westens. Das ist der Ansatz zur Entwicklung von Individualismus und Pluralismus. Und Ähnliches gilt für die Ausdifferenzierung von fürstlicher und ständischer Gewalt. Stichwort ist hier die Magna Carta in England 1215. Dadurch wurden Energien freigesetzt, die sich eben auch auf die Befreiung des Individuums richten sollten und später gerichtet haben. Der Höhepunkt dieses Prozesses ist das, was man die atlantischen Revolutionen des späten 18. Jahrhunderts nennt, die amerikanische Revolution von 1776 und die französische Revolution von 1789 mit den Menschenrechtserklärungen. Im orthodoxen Europa hat es all das nicht gegeben, weil diese Urunterscheidung der Trennung von geistlicher und weltlicher Gewalt fehlte. Das wirkt bis heute nach.
Dann bedeutet das ja, dass die EU, die spätestens mit dem sogenannten Big Bang 2004 auch viele orthodoxe Staaten Europas mit aufgenommen hat, über den Westen hinausgeht, oder?
Das gilt zumindest seit 2007, seit der Aufnahme von Bulgarien und Rumänien, die zum orthodoxen Europa gehören. Vorher war allerdings auch schon Griechenland dabei und da gilt dasselbe. Ja, es gibt dieses Problem innerhalb der EU. Wir vergessen oft, dass der Begriff Westen nicht der des Kalten Krieges ist. Da hat man mit dem Westen identifiziert, was in der NATO war, und mit dem Osten, was zum Warschauer Pakt gehörte. Aber die baltischen Republiken, Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, die gehören alle zum alten historischen Okzident und hatten es etwas leichter, sich in der EU einzugewöhnen, als zum Beispiel Bulgarien und Rumänien mit ihren ganz anderen, aber eben auch stark obrigkeitsstaatlich geprägten Traditionen.
Das war der ungarische Tanz Nummer 16 von Johannes Brahms. Es spielte das NDR Elbphilharmonieorchester unter Leitung von John Elliott Gardiner. Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur, heute mit dem Historiker Heinrich August Winkler. Zerbricht der Westen heißt sein neues Buch, über das wir sprechen. Und Herr Winkler, gerade habe ich es angedeutet, einige Länder spielen keine unwichtige Rolle für die Gefahr des Zerbrechens. Und Ungarn, wo dieser Tanz von Brahms spielt, ist sicher eines davon. Der Staatschef Viktor Orban hat sich sogar ganz deutlich dazu bekannt, dass er eine illiberale Demokratie in Abgrenzung zu vielen Demokratien der EU ins Leben rufen möchte. Was meint er damit?
Er meint damit eine Demokratie, die sich auf das Mehrheitsprinzip stützt, auch grundsätzlich freie Wahlen zulässt, aber nicht die Unabhängigkeit der rechtsprechenden Gewalt respektiert und damit die Gewaltenteilung in Frage stellt. Jaroslaw Kaczynski, der faktische Chef der Peace-Regierung und Bewegung in Polen, hat diesen Begriff der illiberalen Demokratie übernommen und hat Orbán noch überholt in seinem Bemühen, alle rechtsstaatlichen Fesseln, die in der Unabhängigkeit der Justiz begründet sind, zu beseitigen. Das ist eine radikale Infragestellung der Beitrittsbedingungen der Europäischen Union. Nun müsste die EU angemessen reagieren. Eine Möglichkeit wäre die Verhängung einer scharfen Sanktionen in Gestalt des Entzugs des Stimmrechts. Dazu gäbe es jeden Anlass, aber ein solcher Beschluss kann im Europäischen Rat der Vertretung der Staats- und Regierungschefs nur einstimmig gefasst werden, ohne den unmittelbar betroffenen Staat natürlich. Aber Ungarn hat bereits durch Orbán erklärt, wir werden eine Verurteilung Polens nicht zulassen. Daraus folgt, das ist ein stumpfes Schwert, diese Drohung. Die EU der 27, also jetzt schon einmal ohne Großbritannien, ist in der unangenehmen Lage, eigentlich nicht mehr mit gutem Gewissen von sich behaupten zu können, sie sei eine Wertegemeinschaft. Und das nenne ich eine schwere Krise der Europäischen Union.
Weil die Union auch so zahnlos auftritt, nicht nur, weil sie es vertraglich vielleicht nicht anders kann, sondern auch in der Rhetorik vermisst man ja deutliche Stimmen. Sie schildern, wie Franz Timmermans, der stellvertretende Kommissionspräsident, es im Fall von Polen zwar immer wieder versucht, aber eine deutliche Distanzierung, wie man sie in anderen Fällen schon gesehen hat, die ist bislang ausgeblieben, oder?
Ja, wobei man hinzufügen muss, dass die EU-Kommission im Augenblick auf eine Abstimmung im Europäischen Rat über den Entzug des polnischen Stimmrechts drängt, aber von einzelstaatlichen Regierungen, auch von der deutschen, zurückgehalten wird, weil vielen Regierungschefs, offenbar auch der deutschen Bundeskanzlerin, eine richtig scharfe Auseinandersetzung mit Polen und Ungarn unerwünscht wäre. Es gäbe eine Abstimmungsniederlage im Europäischen Rat, aber vielleicht wäre die ganz heilsam. Und vielleicht würde man sich dann fragen, was machen wir denn ersatzweise? Wenn diese Auseinandersetzung nicht offen geführt wird, dann verspielt die Europäische Union ihren normativen Anspruch, eine Wertegemeinschaft zu sein.
In anderen Fällen hat sie ja deutlich protestiert. Erinnern wir uns an die Grenzschließung in Ungarn 2015, als Ungarn versuchte, damit die Flüchtlinge von der Balkanroute zu stoppen. Da gab es auch aus Deutschland scharfe Stimmen, die gesagt haben, das kann man nicht machen, das widerspricht den Werten. Wird es dadurch dann noch unglaubhafter, wenn man auf der einen Seite sich auf diese Werte beruft und auf der anderen Seite dann ein oder zwei Augen zudrückt?
Das Stichwort Unglaubwürdigkeit drängt sich in der Tat auf. Was die Sicherung der Außengrenze der EU, die auch zwischen Ungarn und Serbien verläuft, angeht, hat Ungarn im Prinzip nichts anderes gemacht als vorher Spanien, das mit Billigung und Unterstützung der EU seine nordafrikanischen Exklaven in Ceuta Melilla massiv befestigt hat. Etwas Ähnliches hat Bulgarien an seiner Grenze zur Türkei getan, auch Griechenland, und immer mit der Zustimmung der EU. Nach der Schließung der Balkanroute hat Deutschland auch davon profitiert, weil das Problem der massiven Zuwanderung dann schlagartig nachließ. Aber so richtig offen zugegeben hat man das nicht. Und auch das ist ein Mangel an Glaubwürdigkeit. Man spricht anders, als man handelt. Und auf die Dauer schadet das denen, die das tun. Also da ist weniger Opportunismus und mehr Ehrlichkeit auch auf deutscher Seite dringend angezeigt.
Musik von Antonín Dvořák war das hier auf NDR Kultur. Sie hören Klassik à la carte, heute mit dem Historiker Heinrich August Winkler. Und Herr Winkler, wir haben bereits auf Ungarn geschaut, wir haben Polen bereits angerissen. Länder, die gar nicht so sehr im Blickpunkt sind, auch in den öffentlichen Medien, sind Rumänien und Bulgarien. Aber dort, so kann man beobachten, so liest man es in Ihrem Buch, haben sich noch ganz andere Prozesse mittlerweile durchgesetzt, dass offen antisemitische Minister eingesetzt werden. Und auch dazu schweigen die europäischen Volksparteien, die Europäische Kommission. Wie kann so etwas sein?
In der Tat nützt es dem derzeitigen bulgarischen Regierungschef, dass er von der Europäischen Volkspartei gestützt wird, etwas, was ja auch für Viktor Orbán zutrifft. Da beobachte ich etwas, und das führt auch gleich zu Rumänien, was sehr irritierend ist. Wenn europäische Solidarität bedeutet, dass die europäischen Sozialisten und Sozialdemokraten ihre Übeltäter decken, darunter so makabre Figuren wie den langjährigen rumänischen Regierungschef Victor Ponta, dann ist das falsch verstandene Solidarität. Wenn die Europäische Volkspartei Viktor Orban oder dessen Gesinnungsfreunde in anderen Staaten unterstützt, dann ist das ebenfalls eine problematische Bekundung von europäischer Solidarität. Ich finde, dass die Frage, ob jemand zu einer der großen Parteifamilien gehören darf oder nicht, doch entschieden werden sollte aufgrund der Testfrage, wie hältst du es mit den Grundrechten, wie hältst du es mit der Gewaltenteilung? Die Gewaltenteilung ist in Rumänien zurzeit hochgefährdet. Ungarn und Polen sind keine isolierten Ausnahmefälle.
War es aus Ihrer Sicht daher ein Fehler, diese Staaten mit in die EU aufzunehmen? Auch weil dort ja, wir beobachten, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, weil sie eben eine ganz andere Geschichte haben.
Es war kein Fehler, es gab gute Gründe für die Aufnahme. Man kann sich ja auch einmal ausmalen, was passiert wäre, wenn diese Staaten außen vor geblieben wären, was das für ihr Verhältnis zu Russland bedeutet hätte. Aber man hätte bei der Vorbereitung der Mitgliedschaft sehr viel grundsätzlicher werden müssen. Man hätte die Fragen des Grundverständnisses der EU offensiver mit den damaligen Regierungen in den Bewerberstaaten klären müssen. Das ist bedauerlicherweise nicht geschehen. Die Verhandlungen sind weitgehend technisch geführt worden. Das rächt sich heute. Die EU Die Kommission hat in den Fällen Bulgarien und Rumänien Sanktionen verhängt in früheren Jahren ohne großen Erfolg. Die Fortschrittsberichte zeigen, wie sehr die Entwicklung hinter den Erwartungen von Brüssel hinterherhinkt. Das Problem ist, wie bereinigen wir die Zustände, die eigentlich mit den europäischen Werten nicht vereinbar sind? Und da bräuchte die EU-Kommission wirklich den Rückhalt des Europäischen Parlaments. Und daran hapert es infolge dieser falsch verstandenen Solidarität auf Seiten beider großen Parteifamilien. Die einen sympathisieren mit ihren ultrakonservativen Parteigenossen in Südost- und Mittelosteuropa und die anderen mit denen, die sich formell Sozialdemokraten oder Sozialisten nennen.
Wenn wir auf die Geschichte dieser Länder noch einmal schauen, da gab es ein Argument, was ich sehr überzeugend fand in Ihrem Buch, dass diese Staaten gerade erst mit dem Zusammenbruch des Ostblocks ihre Souveränität erhalten hatten, ihre staatliche Souveränität, und dass sie diese nun nicht so schnell wieder abgeben würden an eine höhere Institution wie die EU, das sei doch eigentlich folgerichtig.
Das kann man nachvollziehen. In der Tat, Staaten, die eben erst in den Besitz der lange ersehnten Souveränität gelangt sind, die haben Schwierigkeiten, Hoheitsrechte mit anderen zu teilen oder an supranationale Einrichtungen abzugeben. Aber diese Bedingungen waren vor dem Beitritt klar. Und diese Bedingungen wurden auch von den Bewerberstaaten unterschrieben. Das müssen die nun lernen. Was man ihnen nicht verordnen kann, sind Traditionen und Gewöhnungsprozesse, die es so nur im Westen gegeben hat. Das sehen wir an der sehr kontroversen Behandlung der Flüchtlingsfrage.
Wo Sie auch die deutsche Haltung kritisieren, am Beispiel von Katrin Göring-Eckardt, ein Name für viele, die Deutschland lobte als einen Weltmeister in der Menschenliebe und der Hilfsbereitschaft und viele Stimmen laut wurden, die anderen Staaten scharf dafür kritisierten, dass sie nicht die Grenzen öffneten, nicht so viele Flüchtlinge aufnahmen wie Deutschland. Wir sind dafür gelobt worden von Papst Franziskus, von Barack Obama. Warum war es aus Ihrer Sicht trotzdem ein Fehler, dieses Lob so öffentlich zu machen?
War das Lob von Obama so glaubwürdig? Die amerikanische Aufnahmebereitschaft hielt sich in allerengsten Grenzen, was Flüchtlinge aus Syrien angeht. Was Deutschland angeht, ist auf der Regierungsebene sicherlich eine richtige, eine humanitär gerechtfertigte Entscheidung getroffen worden, als Angela Merkel sich am Abend des 4. September 2015 mit ihrem österreichischen Kollegen Werner Faymann darauf einigte, den in Ungarn festsitzenden Flüchtlingen zu helfen. Das Problem lag darin, dass diese Entscheidung als ein deutsch-österreichischer Alleingang daherkam, dass sie nicht von vornherein abgestimmt war mit den Nachbarstaaten und mit der Europäischen Union. Ein Fehler war, die Offenhaltung der Grenzen über so lange Zeit hinweg zu praktizieren, sodass ein Kontrollverlust an den Grenzen eintrat. Ein Fehler war es, den Eindruck zu erwecken, als könnten nationale Grenzen gar nicht mehr gesichert werden und als sei man da einem Naturprozess ausgeliefert. Das musste irritierend wirken, auch Ängste auslösen. Deutschland hat sich innerhalb der Europäischen Union, ohne es so recht zu merken, ziemlich isoliert. Da ist zu wenig langfristig strategisch gedacht worden. Und was die Zivilgesellschaft, aber auch die parlamentarische Opposition und die Medien angeht, die unglaublich sympathische Willkommenskultur, eben auch als Antwort auf furchtbare fremdenfeindliche Ausschreitungen und xenophobe Kundgebungen in anderen Teilen Deutschlands, die ist in der Tat zu oft flankiert worden mit sehr herablassenden Äußerungen über andere europäische Staaten, die andere Traditionen haben, auch andere Erfahrungen, auch fehlende Erfahrungen mit Migration aus anderen Ländern. Das war vermeidbar. Da klang so etwas durch wie deutsche Arroganz, eine moralische Selbstüberhebung, ja so etwas wie ein deutsches Moralmonopol zu etablieren. Wir haben immer zu Recht gesagt, wir wollen ein europäisches Deutschland und kein deutsches Europa. Auch auf dem Gebiet des Asyl- und Flüchtlingsrechts und der Asyl- und Flüchtlingspolitik wird es kein deutsches Europa geben. Das mussten wir lernen. Und dieser Lernprozess hätte nicht so spät einsetzen dürfen.
Das hat Angela Merkel inzwischen eingeräumt. Sie sagt, die Öffnung der Grenzen, das war damals richtig. Aber in der Vergangenheit sind viele Fehler gemacht worden, ganz besonders mit Blick auf Italien und Griechenland, die zu lange mit dieser Frage allein gelassen wurden. Eine späte Einsicht, eine zu späte Einsicht?
Immerhin eine späte Einsicht, aber eben nur eine Teileinsicht. Der folgenreichste Fehler ist im Sommer und Herbst 2015 begangen worden. Und der war bisher noch nicht Gegenstand von Selbstkritik der Bundeskanzlerin.
Sie meinen die Öffnung der Grenzen
über einen? Nein, ich meine die unkoordinierte, die unabgestimmte Entscheidung vom 4. September 2015 und die ungerechtfertigt lange Fortschreibung dieses Zustandes. Dadurch sind Probleme der Überforderung der Kommunen entstanden, aber auch eine Prämie für die nationalistische Agitation von rechts außen bis hin zur AfD.
Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur mit dem dritten Satz aus der Klaviersonate in A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart, gespielt von Mitsuko Uchida. Und zu Gast ist heute bei uns der Historiker Heinrich August Winkler. Wir reden über den Westen, die Krise des Westens. Und Herr Winkler, wir haben gerade in der Sonate auch das Alaturka gehört. Lassen Sie uns also auch über die Türkei reden. Sie haben sich lange für eine privilegierte Partnerschaft der Türkei in der EU ausgesprochen. Mittlerweile scheint sich die Türkei selbst davon weit zu entfernen, oder?
Ich habe im November 2002 diesen Begriff der privilegierten Partnerschaft in einem Artikel in der Zeit in die Debatte eingeführt, weil ich damals der Meinung war, und ich denke zu Recht, dass die Türkei die politischen Beitrittsvoraussetzungen für eine Mitgliedschaft in der EU nicht erfüllte und die mussten eigentlich nach den Vereinbarungen der EU erfüllt sein, bevor Beitrittsverhandlungen beginnen. Das Problem war zudem, dass nicht nur die Meinungs- und Religions- und Pressefreiheit in der Türkei zu wünschen übrig ließ, sondern dass die Türkei ein extrem nationalistischer Staat war und ist, von dem man nicht erwarten durfte, dass er Hoheitsrechte mit anderen europäischen Staaten teilen oder auf supranationale Einrichtungen übertragen würde. Das aber ist die Voraussetzung einer politischen Union. Die Beitrittsverhandlungen wurden 2004 mit Vorbehalt beschlossen, 2005 aufgenommen Und ziemlich schlagartig ließ dann die Reformbereitschaft in der Türkei unter Erdogan nach. Die autoritären Tendenzen verstärkten sich gerade in den letzten Jahren immer mehr, während die Beitrittsverhandlungen stagnierten. Heute ist die Türkei auf dem Weg in eine autoritäre Präsidialdiktatur. Ihr Verfassungsrecht ist mittlerweile völlig unvereinbar mit dem, was die EU von ihren Mitgliedern erwartet. Und das muss man offen aussprechen. Ich empfehle gar nicht den abrupten Abbruch der Beitrittsverhandlungen. Damit würden wir möglicherweise Erdogan einen Gefallen erweisen. Aber wir sollten diese Verhandlungen demonstrativ unterbrechen. Wir sollten auch mit materiellen Leistungen nach den Beitrittsvereinbarungen so zurückhaltend wie möglich sein. Aber richtig ist, wir sind auf Zusammenarbeit mit diesem problematischen Partner angewiesen. Die Türkei ist ja nach wie vor Mitglied der NATO. Und es gibt viele Bereiche, in denen wir pragmatisch kooperieren müssen, trotz fundamentaler Differenzen in wichtigen politischen Fragen, über die wir die Türkei nicht im Unklaren lassen dürfen.
Dennoch gibt es eine rote Grenze, die von der EU formuliert wurde, die nicht überschritten werden dürfe. Das wäre die Wiedereinführung der Todesstrafe,
mit
der Erdogan kokettiert.
Das ist völlig richtig. Das wäre dann in der Tat auch der totale Abbruch der Beitrittsverhandlungen. Das wäre das Ende dieser Art von Beziehungen zwischen der EU und der Türkei. Das weiß Erdogan. Ich glaube, er spielt mit diesem Gedanken mehr, als dass er seine Umsetzung ernsthaft beabsichtigen würde.
Nun gibt es ein anderes Land, das wir vorhin dem Westen zugeschlagen haben, in dem die Todesstrafe schon immer gang und gäbe war, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika. Warum ist es dort kein Problem, es trotzdem zu den westlichen Werten zu zählen?
In den Vereinigten Staaten ist die Moderne nicht so eindeutig auf die Gedanken der Aufklärung gegründet, wie das etwa für Frankreich gilt. Die Religionsfreiheit ist aus dem puritanischen Erbe erwachsen, nicht aus dem Erbe der Aufklärung. Man merkt die Ungleichzeitigkeit Amerikas und Europas auch daran, dass der Sozialstaat in Amerika viel später eine bis heute ziemlich dürftige Heimstatt gefunden hat, während er in Europa zum Erbe des absoluten Staates gehört. Das merkt man gerade in Frankreich und in Deutschland immer wieder. Da gibt es eine erstaunliche Kontinuität der staatlichen Fürsorgeleistungen, die in Amerika weitestgehend fehlt. Wenn Amerikaner und Europäer sich über grundsätzliche Fragen streiten, dann war das bisher meistens ein Disput über die unterschiedliche Auslegung gemeinsamer Werte. Die Frage ist, ob das unter Donald Trump noch gilt, denn ich kann nicht erkennen, dass sich Donald Trump an die Gründungswerte der USA ernsthaft gebunden fühlt.
Das hat er in seiner Einführungsrede zum Präsidenten auch ganz deutlich gemacht, wo diese Grundwerte nicht ein einziges Mal zur Sprache kamen. Was bedeutet das für das europäisch-atlantische Verhältnis?
Es ist eine sehr schwere Belastungsprobe. Trump ist außenpolitisch weithin unkalkulierbar. Auf der anderen Seite war eigentlich für alle kritischen Beobachter erkennbar, dass Trump nicht so ohne weiteres für die Vereinigten Staaten sprechen würde. Trump musste von Anfang an mit einem massiven Widerstand aus der Zivilgesellschaft rechnen, der sich in machtvollen Demonstrationen äußerte. Es war anzunehmen, dass die unabhängige Justiz sich nicht gleichschalten lassen würde. Genau das haben wir dann auch erlebt. Trump ist mit wichtigen innenpolitischen Vorhaben an unabhängigen Gerichten gescheitert. Es war auch zu vermuten, dass es eine heftige, massive Opposition im Kongress geben würde, trotz der republikanischen Mehrheit. Und es sind nicht nur die oppositionellen Demokraten, die sich Trump widersetzen, sondern in vielen Fragen eben auch republikanische Senatoren und Mitglieder des Repräsentantenhauses. Bisher ist Trump der innenpolitisch am wenigsten erfolgreiche Präsident der USA. Er ist auch der unpopulärste. Die Frage ist, was folgt aus diesem Pluralismus? Auf der Arbeitsebene scheinen die funktionierenden Beziehungen zwischen den europäischen Regierungen und der amerikanischen Administration fortzubestehen. Da gibt es nüchterne Kontakte, etwa zwischen den auswärtigen Ämtern in Berlin und Washington. Die Beziehungen zwischen den Verteidigungsministern sind gut. Überhaupt haben sich die Technokraten und die Militärs in der Umgebung Trumps bisher gegenüber Scharfmachern wie dem ehemaligen Chefstrategen Steve Bannon behaupten können. Der ist ja inzwischen entlassen worden. Aber ein Sieg der Ultras kann ich bisher nicht feststellen. Deswegen finde ich, wir sollten Amerika nicht zu früh abschreiben. Amerika ist nicht in der Verfassung wie Deutschland in den frühen 30er Jahren, wo die Zivilgesellschaft sich dann relativ rasch gleichschalten ließ. Das droht in Amerika nicht, aber eine sehr unübersichtliche Wegstrecke liegt vor uns und noch viele unangenehme Überraschungen mit Trump. Ich hoffe, dass die liberalen Kräfte in den USA, in Kanada, in Australien, Neuseeland und Europa zusammen in der Lage sein werden, die Präsidentschaft, die erratische Präsidentschaft von Donald Trump zu einer unglücklichen Episode zu machen. Aber die Spuren, die werden noch lange bleiben und überstanden ist diese Herausforderung des transatlantischen Westens noch lange nicht.
Denn wir befinden uns noch mittendrin in dieser Amtsperiode. Und das bringt mich zu einer Frage. Wie ist es, über ein Thema zu schreiben als Historiker, das sich eigentlich gerade erst vor unseren Augen abspielt?
Es ist hochriskant. Jeder Historiker, der sich der unmittelbaren Gegenwart zuwendet, weiß, dass seine Urteile auf Widerruf sind. Der Mangel an zeitlicher Distanz ist ein großes Problem. Man schreibt gewissermaßen simultane Geschichte und kann immer nur an einigen Punkten dann hoffen, dass man den zeitlichen Abstand gewinnt, den Mindestabstand, um rückblickend einige Tendenzen festzumachen. Für mich war zum Beispiel der Ablauf der ersten 100 Tage von Donald Trump im Amt des Präsidenten ein Anlass, eine vorsichtige erste Bilanz zu ziehen. Glücklicherweise traf das zeitlich fast zusammen mit der französischen Präsidentenwahl, die eine Zäsur der europäischen Geschichte bildet. Auch da konnte man dies zum Anlass nehmen, um manche Krisensymptome noch einmal Revue passieren zu lassen, Ereignisse in einen größeren Zusammenhang zu bringen. Ich glaube, das Risiko, das wir durch künftige Quellenfunde oder Erschließung von Quellen uns revidieren lassen müssen, dieses Risiko müssen Historiker eingehen, die die Gegenwart zu ihrem Thema machen. Sollen sie es trotzdem tun? Ich finde, im Sinne auch einer staatsbürgerlichen Verantwortung, wir sollten das Risiko eingehen, aber das Risiko auch klar benennen. Wir sollten unsere eigene Skepsis zum Thema machen, unsere Vorbehalte an die Gültigkeit unserer Wertungen zu Protokoll geben. Mit diesem Vorbehalt sollten Historiker und Historikerinnen versuchen, so gut es denn geht, die laufenden Entwicklungen zu sichten und zu interpretieren, sie einzuordnen, versuchen in größere historische Zusammenhänge ein Stück Orientierungshilfe zu leisten, vielleicht einen Beitrag zu leisten zur Ortsbestimmung der Gegenwart. Sehr viel mehr darf man, glaube ich, von einem Historiker nicht erwarten. Aber sollten Historiker, die sich zugleich eben auch als Staatsbürger verantwortlich für die Entwicklung fühlen, sollten sie nicht wenigstens diesen Beitrag leisten? Also ich für meine Person habe versucht, das zu tun.
Wie es aussieht mit dem Historiker als jemanden, der auch in die Zukunft schaut, das wollen wir im letzten Block noch einmal vertiefen. Zunächst aber kommen wir zur Musik aus der West Side Story von Leonard Bernstein. Hier ist der Jet-Song. Musik aus der Westside Story war das von Leonard Bernstein und zwar der Jet-Song. Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur mit dem Historiker Heinrich August Winkler, der ein Buch über die Gegenwart geschrieben hat, Zerbricht der Westen über die gegenwärtige Krise in Europa und Amerika, der aber möglicherweise auch aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen kann oder uns helfen kann, einen Blick in diese Zukunft zu werfen, wenn wir über die Werte und die Zukunft des Westens sprechen. Herr Winkler, Ihr Buch, bei all den Problemen, die wir gerade schon umrissen haben, endet ja zumindest mit einer kleinen Hoffnung. Sie sagen, die letzten Signale, die Sie gesehen hätten, seien ermutigend. Was meinen Sie damit?
Vielleicht kann man von einem Silberstreif am Horizont sprechen, seit ein erklärter Reformer an die Spitze der Französischen Republik getreten ist, Emmanuel Macron. Aber man soll da auch nicht meinen, man wisse schon, wie die nächste Geschichte in Frankreich verlaufen werde. Der Philosoph Friedrich Schlegel hat einmal ironisch angemerkt, der Historiker sei ein rückwärtsgekehrter Prophet. Und da hat er wohl recht. Wir können, was die Zukunftsprognosen angeht, auch nicht viel sicherer auftreten als Historiker, als es andere Zeitgenossen tun können. Was wir versuchen können, ist einen Beitrag zur Ortsbestimmung der Gegenwart zu leisten, um einen Begriff von Alexander Rüstow zu zitieren. Das ist vielleicht der Praxisbezug der Geschichtswissenschaft, den man sich vorstellen kann oder wünschen sollte, aber mit allen Vorbehalten kann man ja vielleicht manchmal Tendenzen erkennen, die mutmaßlich auch noch in der Zukunft weiter gelten. Man kann vielleicht Alternativen sichtbar machen, man kann Lehren aus der Geschichte ziehen. Wobei sofort der Einwand laut werden dürfte, das Einzige, was man aus der Geschichte lernen könne, sei, dass man bisher nichts aus ihr gelernt habe. So hat das Hegel ausgedrückt. Dennoch, denke ich, wäre ja schon etwas gewonnen, wenn wir nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen. Wenn wir zum Beispiel nicht wieder in einen kruden Nationalismus zurückverfallen, wie das viele Populisten in Europa heute propagieren. Wir haben schon das Recht auf unsere eigenen Fehler und hoffentlich sind sie nicht so katastrophal wie die, die Europa und die Welt im letzten Jahrhundert und bis heute geprägt haben. Insofern gibt es schon die Chance, gewisse Konsequenzen aus der Auseinandersetzung mit der Geschichte zu ziehen. Und wenn es gut geht, dann kann vielleicht im Gedankenaustausch der Gutwilligen so etwas wie ein kollektiver Lernprozess entstehen. Es gibt ja Beispiele dafür. Ich denke, dass die Öffnung Deutschlands oder vorsichtiger gesagt Westdeutschlands der alten Bundesrepublik gegenüber der politischen Kultur des Westens nach 1945 ein solcher mühsamer, aber erfolgreicher Lernprozess war.
Und Sie schreiben auch gerade vielleicht auch deshalb Deutschland und eben Frankreich jetzt unter Emmanuel Macron eine ganz entscheidende Rolle zu, auf dem Weg vielleicht wieder zu den westlichen Werten zu gelangen. Warum gerade diese beiden Staaten?
Ohne die läuft nichts. Und wer glaubt, Deutschland kann irgendetwas im Alleingang tun, der irrt fundamental. Aber Deutschland und Frankreich zusammen können einiges zur Reform der Währungsunion beitragen, etwa durch einen historischen Kompromiss in der Frage, wie sich die Ziele Konsolidierung der Staatshaushalte und nachhaltiges Wirtschaftswachstum miteinander verbinden lassen. Auch im Hinblick auf eine Selbstbehauptung der Europäischen Union gegenüber illiberalen Tendenzen und illiberalen Demokratien wie in Ostmitteleuropa. Auch da gilt, wenn Deutschland und Frankreich zusammenwirken, dann ist das salopp gesagt die halbe Miete, dann werden sich auch andere anschließen. Ohne die engere Zusammenarbeit der liberalen Demokratien in Europa wie auch auf transatlantischer Ebene werden wir mit der Herausforderung des Populismus nicht fertig werden.
Welche Rolle wird Großbritannien dabei Ihrer Meinung nach weiterhin spielen, auch nach einem möglichen Brexit?
Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass so etwas wie ein Umdenken in Großbritannien noch stattfindet, je deutlicher die Nachteile des Brexits den Briten vor Augen treten werden. Aber darauf können wir uns nicht verlassen. Ich finde, dass Großbritannien, das Land, das unsere politische Kultur mehr als alle anderen europäischen Länder geprägt hat, Stichwort parlamentarische Demokratie, dass Großbritannien auf allen Gebieten so eng wie nur irgend möglich mit den kontinentaleuropäischen Mitgliedstaaten der EU zusammenarbeiten sollte. Es muss ein Optimum an Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union angestrebt werden, auch bilateral zwischen London und Berlin. Wir verlieren sehr viel durch ein Ausscheiden Großbritanniens, auch was die Wirtschaftspolitik und die Finanzpolitik angeht. Das werden wir noch sehen. Aber wir müssen mit der Entscheidung der Briten vom letzten Juni, dem Brexit-Votum, leben, wir müssen uns darauf einstellen, aber wir sollten die Trennung nur da vollziehen, wo sie unumgänglich ist und so viel Zusammenarbeit wie nur irgend möglich anstreben.
Es gibt diverse Modelle, wie denn ein zukünftiges Europa aussehen könnte. Die Bruegel-Gruppe damals sprach von dem Europa der konzentrischen Kreise. Es gibt auch die Rede vom Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ist das etwas, was die Zukunft möglicherweise für uns bereit hat?
Ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten ist längst eine Realität. Ich verweise nur auf die Eurozone, die ja viel enger kooperiert als andere Mitgliedstaaten der EU. Ich glaube nicht, dass die Zukunft der europäischen Einigung in der immer weitergehenden Übertragung von Rechten von der nationalen auf die europäische Ebene liegt, denn da ist das Problem damit verbunden, dass einem Kompetenzzuwachs von Brüssel in Anführungszeichen kein Zuwachs an demokratischen Kontrollmöglichkeiten entsprechen wird. Das Europäische Parlament ist eben nicht so unzweideutig demokratisch legitimiert wie das britische Unterhaus, die französische Nationalversammlung oder der deutsche Bundestag. Das Europäische Parlament hat wichtige Aufgaben, die Europäische Kommission ebenso. Die europäischen Staaten, die demokratisch legitimiert sind, und das sind sie auf dem Papier alle und in der Praxis die allermeisten, diese europäischen Staaten müssen auch ohne Vertragsänderung so eng wie möglich kooperieren, gerade auch mit Hinblick auf die Herausforderungen durch die liberalen Demokratien in Ostmitteleuropa. Ich finde, dass eine engere Abstimmung der im weitesten Sinne liberalen Mitgliedstaaten der Europäischen Union dazu führen muss, dass dieses liberale Europa in möglichst vielen Fragen mit einer Stimme spricht. Das können wir auch ohne Vertragsänderungen erreichen. Manches lässt sich über zwischenstaatliche Verträge regeln. Vertragsänderungen sind faktisch unmöglich, weil Referenden auf uns zukämen, deren Ausgang niemand beurteilen kann. Also wir müssen versuchen, die Gutwilligen, ja, zu sammeln, Coalition of the Willing, könnte man sagen. Ohne diese informelle Zusammenarbeit der liberalen Demokratien wird sich die Europäische Union nicht erneuern lassen. Wenn die liberalen Demokratien zusammenstehen, haben sie die Chance, gegenüber den rückwärtsgewandten Kräften und vor allem den illiberalen Kräften sich durchzusetzen, aber auch nur dann.
Das heißt, dann könnten sie aber aus einer Krise auch gestärkt am Ende hervorgehen?
Auf ganz lange Sicht ja. Das wollen wir ganz bestimmt nicht ausschließen, denn wenn wir resignieren, haben wir verloren. Mit einem Mindestmaß an Optimismus müssen wir schon vorgehen, sonst sind alle Versuche zum Scheitern verurteilt, aus den Herausforderungen der Gegenwart zu lernen und konstruktive Folgerungen aus den Krisen der letzten Jahre zu ziehen.
Das kann man, indem man Ihr aktuelles Buch liest, Zerbricht der Westen über die gegenwärtige Krise in Europa und Amerika. Und hoffen wir, dass es nicht Ihr letztes Buch über die Geschichte des Westens gewesen ist, sondern dass diese noch fortgeschrieben werden kann, da diese Krise vielleicht doch überstanden wird. Ganz herzlichen Dank, Heinrich August Winkler, dass Sie heute da waren.
Ich danke Ihnen, Herr Illert.
Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist im C.H. Beck Verlag erschienen, hat 493 Seiten und kostet 24,95 €. Und das war Klassik à la carte auf NDR Kultur. Danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören, sagt Jan Ehlert.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.